Jo, hallo zusammen zu unserem Podcast AI or Die, genauer gesagt zu unserem Newscast. Und wen habe ich da natürlich dabei? Den Carsten Bange. So, bevor der uns jetzt begrüßt und etwas sagt, ich wurde um etwas gebeten. Und zwar, ob wir einmal die Veranstaltung, Carsten, am Anfang alle nennen können und einmal am Ende, weil einige Leute hören irgendwie im Auto unseren Newscast, sind gerade unterwegs, hören das so und haben dann da nichts und sehen das nicht und finden das so schwierig und wollen das dann nochmal kurz nachhören und dann ist es einfacher, wenn man die schnell am Anfang hat. Also Carsten, begrüße uns doch erstmal, die Zeit nehmen bei uns und danach fängst du erstmal mit deinen Veranstaltungen an, dann habe ich auch noch ein paar.
Alles klar, also erstmal hallo Andreas, freut mich, dass wir wieder den Newscast machen. Ja, jetzt haben wir ja quasi Oktober und es ist wirklich, es kommen so die letzten Veranstaltungen des Jahres tatsächlich schon, weil ab Dezember ja nichts mehr geht. Für uns ganz, ganz wesentlich, wir haben einmal das Data Festival online und das wird dieses Jahr wieder total super, 21.10. Und zwar haben wir wirklich, glaube ich, einen tollen Line-up von Cases, AI-Cases aus der ganzen Welt. Aus Indien ist jemand dabei, aber auch aus den USA haben wir einige, Kanada und natürlich hier aus dem deutschsprachigen Raum, tolle Firmen, tolle Leute. Und ist für alle, die genauer wissen wollen, wie das eigentlich geht. Also es gibt eben detailliertere Insights into Data Engineering und vor allem auch AI, wie eben die Unternehmen das gemacht haben. Also das ist ein Online-Event und da natürlich dann auch super einfach da reinzugucken, was einen da interessiert. Und dann unser großes Event des zweiten Halbjahres, der Data und AI Summit. Das ist ein neues Eventformat. Hier stellen wir den Analysten-Content in den Mittelpunkt. Das heißt also, wir haben sehr, sehr viele Beiträge von BARC-Analysten und uns geht uns darum, letztendlich alle, die in Unternehmen Data und Analytics und AI voranbringen wollen, wirklich mit dem Rüstzeug auszurüsten, mit der Information, mit dem Wissen, dass sie das erfolgreich machen können. Also es geht um die Marktentwicklung, es geht um die strategischen Themen, also wie kann ich Data und AI im Unternehmen gut verankern. Vielen geht es momentan auch um die Messbarkeit von Erfolg oder die Darstellung von Erfolg. Das wird ein wichtiges Thema. Aber dann natürlich auch viel im Bereich eben Datenmanagement, was sich da tut. Und da tut sich ja wahnsinnig viel eben, wie ich jetzt Daten bereitstelle für AI-Systeme, wie AI aber auch die Datenbereitstellung verändert durch mehr Automation im Data Engineering. Wir sehen eine wachsende Bedeutung von Kontext und Kontextinformationen, damit am Ende die Agenten auch wirklich überhaupt funktionieren können. Also haben wir so eine neue Entwicklung Richtung eben nochmal Metadaten, aber vor allem dann auch mit semantischen Modellen, mit Knowledge Graphs und so weiter. Also in dem Bereich tut sich sehr viel und natürlich insgesamt in der Architektur. Ja, wie geht das weiter mit dem Data Lakehouse? Welchen Einfluss haben jetzt Agenten und AI auf die Architekturentwicklung, das letztendlich damit zusammenhängt? Und letztendlich natürlich nochmal die organisatorischen Themen, die natürlich auch viele umtreiben. Ja, wie setze ich die Teams auf? Meist dezentral oder zentral? Meistens beides, aber wie kriege ich dann die gute Mischung hin? Was ist jetzt mit den Datenprodukten, wo viele ja reinmarschieren in die Richtung? Auch da ja häufig eine dezentrale Organisation, aber auch viele Hürden, das erfolgreich umzusetzen, dass wirklich das auch funktioniert im Gesamtunternehmen, dass Leute mitmachen, dass das Sharing klappt, die Marktplätze entstehen langsam und so weiter. Also ich glaube, viele spannende Themen, die momentan Data und AI Verantwortliche umtreiben und da wollen wir Orientierung geben und auch sehr viel Insights, wie es erfolgreich gemacht
wird. Ja, ganz passend dazu, wir haben eine Veranstaltungsreihe dann eher im kleinen, im ausgewählten, erlesenden Kreis mit HZ Digital. Dort besuchen wir verschiedene Firmen und zwar am 6. November sind wir bei Böhringer zu Gast und wir sind am 13.11. bei Leiber zu Gast. Die sitzen im tiefsten Baden-Württemberg, also für die Leute, die immer sagen, oh, das ist ja alles in Frankfurt, das ist ja alles irgendwie nur in Hamburg. Nein, tiefstes Baden-Württemberg sitzen wir bei Leiber, sie sind Gastgeber. So, was machen wir denn da? Also wir sind sowohl bei Böhringer Ingelheim als auch bei Leiber und die erzählen ein bisschen was von ihren AI-Use Cases. Was hat geklappt, was hat nicht geklappt? Und dort kommen andere Leute zusammen und erzählen von ihren. Das ist so ein bisschen Reality-Check mit 10 bis 12 Leuten, ganz kleiner Kreis, mit bisschen Werksführung. Danach sind wir dann im neuen Halbjahr bei Paulaner. Dann sind wir nochmal bei der Gotha-Versicherung. Ihr merkt, da gibt es viel Gesprächsbedarf, aber die Plätze sind da sehr begrenzt und ist halt nur für unsere Community ausgewählte Leute, die sich da ein bisschen off the record mal unterhalten können. Und der einzige Berater, der da rumläuft, bin am Ende des Tages ich, wenn man mich Berater nennen möchte. Ich glaube, eine ganz gute Veranstaltung. Und das Zweite, das mache ich erst gleich, aber das war so die Veranstaltung, die wir hätten am Anfang November. Aber was anderes habe ich, das Goodie hebe ich mir nochmal auf hier. Da müsst ihr auch ein bisschen zuhören.
Sehr schön. Okay, klingt auch spannend, oder?
Total. Ne? Also wir haben halt gesagt, wir müssen auch mal ein bisschen wieder was ins Kleinere machen, ein bisschen mehr Austausch, ein bisschen mehr einen Tag sich mal nehmen und dann so ein bisschen off the record, dass du kennst das ja selbst, das hast du bei deinen Kaminabenden ja auch oft, dass dann die Verantwortlichen nochmal die Gelegenheit haben, auf Augenhöhe miteinander zu kommunizieren. Und ich glaube, das wird momentan ein bisschen wenig gemacht, weil wir so viele große, fantastische Veranstaltungen haben. Aber dann haben wir gesagt, komm, dann machen wir so mal so ein paar kleine. Es muss doch nicht immer so diese Riesenveranstaltung werden am Ende des Tages. Also geht ja beides.
Nee, absolut. Ich finde, beides hat seinen Wert. Und wir machen, genau, wie du sagst, ne, das Kamingespräch des Leader Circle für Data und AI-Führungskräfte im deutschsprachigen Raum. Wir hatten kürzlich ein Meeting zu Data Culture. Das haben wir häufig so einmal im Jahr auf dem Programm, weil das eben ja auch ein Dauerbrenner-Thema ist. Und haben von Wacker Chemie ein tolles Beispiel auch gehört, wie sie eben vor allem so User Adoption in den Mittelpunkt stellen und das dafür sorgt, dass natürlich dann Menschen auch mit den Werkzeugen und mit den Daten besser, lieber arbeiten, haben dann sehr ausgefeilten Marketingansatz auch. Also sagen eben, naja, um Leute dahin zu bekommen, müssen wir sie erstmal gut informieren, brauchen eine gute Kommunikationsstrategie, messen das am Ende dann auch. Also haben da sich Kennzahlen überlegt, wie man letztendlich dann Adoption messen kann. Jetzt nicht nur so nach dem Motto, so viele Leute haben das Tool runtergeladen oder nutzen das oder sowas, sondern auch eben mehr. Also da wirkt viel drin. Und das sind natürlich was Dinge, die man im kleinen Kreis dann auch sehr gut diskutieren kann.
Ja, so sieht's aus. Carsten, wir haben gesagt, wir gehen weiter mit einer Studie, die du gemacht hast. Und es kommt ab und zu ein bisschen zu kurz, dieses Thema hier in unserem Newscast. Aber wir wissen eigentlich gar nicht, warum. Weil das Thema an sich hat nämlich einen sehr, sehr hohen Wert und hohen Stellenwert auch in Unternehmen. Deswegen haben wir gesagt, Mensch, wir reden mal wieder über Planning. Und jetzt eine besondere Form des Plannings. Ich bin sehr gespannt, was du uns mitgebracht hast, welche Erkenntnisse du im Markt rausfinden konntest mit deinem Team. Weil Planning ja eigentlich immer wieder daran scheitert, dass man sagt, ja, aber das, was ja eben das Unwahrscheinliche ist, das möchte ich ja gerade in irgendeiner Form rausfinden und nicht so sehr das, wie, ja, so funktioniert es jedes Jahr und wir schreiben es einfach nur fort. Gib doch mal ein paar Insights, um was ging es, was war diese Studie, was waren denn so die Ergebnisse?
Genau, also ich glaube, was alle Unternehmen merken, ist halt letztendlich die höhere Volatilität. Ja, dass letztendlich da, egal was du planst, in ein paar Monaten kann schon wieder alles anders kommen. Und dann stellt sich ja die Frage, was mache ich denn jetzt überhaupt mit der Planung? Also plane ich überhaupt noch? Ohne geht's irgendwie auch nicht. Ja, ich muss ja meine Ressourcen planen. Ich muss ja irgendwie eine Idee haben, ob ich jetzt oder was ich tun möchte. Aber wir wissen auch, so richtig langfristig funktioniert das auch nicht mehr. Deshalb haben wir uns diesen Titel gegeben, Resilient Planning. Also wie kann ich eine Planung aufstellen, die auch so ein bisschen resilient zumindest ist gegen Änderungen, weil die kommen eh. Also diese Stabilität ist halt passé. Und wie gehe ich jetzt damit um? Und erstmal haben gesagt, dass, oder erstmal haben die, wir haben erstmal angefangen, bestätigt haben 72%, dass sie sagen, ja, der aktuellen Marktbedingungen, die Volatilität hat einen disruptiven Einfluss auf unsere Strategie, auf unseren Betrieb und damit auch auf unsere Planungsfähigkeit. Also 3/4 sagen, das ist disruptiv, nicht nur irgendwie herausfordernd verändern und sowas. Ne? Und dann haben wir gefragt, ja, aber was bedeutet das jetzt für die Planung? Und erstmal natürlich geringere Stabilität und Planbarkeit. Und jetzt Quizfrage an alle Zuhörerinnen und Zuhörer oder auch an dich, Andreas.
Kann ich beantworten, bevor du sie stellst? Bevor du sie stellst.
Es geht nicht um Datenqualität, sondern es geht um die Frage. Natürlich ist das ein Problem. Nein, aber es geht um die folgende Frage. Was glaubst du, wie viel Prozent der Unternehmen sich in der Lage fühlen, stabile Pläne über einen Zeitraum von mehr als 12 Monaten zu erstellen?
Solche Fragen finde ich ja immer ganz spannend. Ne? Also sich in der Lage fühlen bedeutet ja, es gibt ja, glaube ich, zwei Sichten. Einmal das, was jemand von außen sagen würde, ihr seid stabil mit so einem Zertifikat oder ISO-Norm etc. sowieso. Oder was Leute in irgendeiner Form selber fühlen. Dann kann es auch wiederum sein, dass natürlich auch Leute es sehr kritisch sehen, haben wir ja auch schon oft besprochen, ihre eigene Organisation kritischer sehen und alle anderen immer ganz hervorragend. dennoch, die sind ja geschult bei dir. Also es ist ja nicht so, als würden diese Planungsteilnehmer das erste Mal, das erste Mal vor einer Studie sitzen. Die sind ja, du hast ja sehr hohe Qualität und sehr hohen Reifegrad. Deswegen würde ich sagen, ob die sich in der Lage fühlen, eine stabile Planung auf die Beine zu stellen, das heißt es ja am Ende des Tages.
Aber für mehr als 12 Monate, das ist die Frage.
Also da würde ich sagen, boah, also ich sag mal 25%.
8%.
Ui. Alle anderen und ich habe schon für meine Verhältnisse jetzt gerade tief, also ich wollte schon tief reingehen. Mein Gefühl war, okay, das können wir besser. 8% sind mit geschwellter Brust rausgegangen und haben gesagt, boah, wir stehen gut davor. Das kann natürlich sein. Sind da jetzt irgendwelche Themen dabei, die zum Beispiel so, sag ich mal, du baust eine Autobahn und hast den Auftrag auf die nächsten 5 Jahre, dann würde ich sagen, vielleicht sind es nur die, die vom Staat halt wissen, sie kriegen das Geld. So, das würde ich sagen, das kann ich auch planen.
Ja. Wenn er denn dann zahlt, der Staat und so. Also auch selbst da gibt es, glaube ich, noch so ein paar Unwägbarkeiten. Aber also ganz klare Aussage, ne? Die 40% ungefähr sagen, wir sind vielleicht noch in der Lage, 6 bis 12 Monate zu planen. Und alle anderen sagen, es ist noch weniger. Also das heißt, dieses Problem ist eben genau diese Volatilität. Und wir haben nochmal nachgefragt, ja, wo kommt denn jetzt dieser Anpassungsbedarf her? Natürlich ist es Marktvolatilität, unerwartete externe Schocks. Das haben, glaube ich, alle genug erlebt in den letzten Jahren, sagen 2/3 der Leute, aber auch steigende Kosten oder auch sich schneller verändernde Kundenpräferenzen. Ja, also auch da sehen wir, dass es tendenziell sich schneller ändert. Und das sorgt natürlich dann auch für regelmäßigen Anpassungsbedarf. Sehr schnell. Also das ist sozusagen mal erstmal die Problemaufnahme und, glaube ich, auch ganz interessant, wie stark eigentlich schon jetzt das quasi wahrgenommen wird, dass man im Grunde gar nicht mehr langfristig planen kann. Und jetzt war natürlich dann die Frage, was macht ihr denn? Oder was können wir denn jetzt tun, um in dieser Situation damit umzugehen? Ja, und das erste, was am häufigsten genannt wurde, war eine Erhöhung der Planungszyklen. Also sowas wie agile Planungsmethoden zu nutzen. Wir müssen natürlich dann auch schneller werden, logischerweise. Weil wenn jetzt mein Planungszeitraum irgendwie, ich brauche 4 Monate, bis ich einmal durchs ganze Unternehmen durch bin, bis alle ihre Daten dazugegeben haben. Und ich möchte das quartalsweise machen oder vielleicht monatlich. Ja, dann sieht man schon, dass es Quatsch ist. Also insofern brauche ich auch ganz andere Methoden dann. Also quasi einfach das Gleiche zu machen wie früher, nur schneller, funktioniert halt nur sehr, sehr begrenzt. Ne? Das heißt also, ich muss auch an die Planung selber ran. Und das sagen dann auch 41%, dass sie ihre Planungsmodelle vereinfachen wollen. Und da war nochmal ein Thema, dass eben eine Fokussierung auf die treibenden Faktoren eigentlich passieren sollte. Dass man also letztendlich vielleicht erstmal rausfinden muss, was sind denn die wesentlichen Treiber für meine Planung? Um dann sich zu fokussieren, was ja total sinnvoll ist. Ja, dass ich nicht den ganzen Kleinkram sozusagen, wo ich sehr viel Zeit verbrauche, wo ich am Ende aber gar keinen wesentlichen Einfluss habe auf die Dinge, die mich interessieren, das ist ja häufig Umsatz oder eben Ertrag, sondern mich auf die fokussiere.
Aber dann kurze Frage. Klar. Also jetzt hat sich ja erstmal nichts verändert im Sinne von, außer der Erkenntnis, ey Mensch, das mit unserer Jahresplanung, das haut für die Märkte, wie sie momentan sind, mit Schock etc., mit wir wissen morgen nicht, was passiert, ein Technologiefortschritt, das haut so nicht mehr hin. So, ich würde sagen, diese Erkenntnis hatten viele Leute auch schon vor 10 Jahren. So, das heißt, es müsste doch irgendwo eine neue Komponente mit hineingekommen sein, die das so massiv antreibt, dass man auch selber erkannt hat, boah, ey, unsere Jahresplanung schlägt jedes Mal fehl. Das ist unseriös, was wir hier machen. Wir können gar nicht so lange predikten. Also weißt du, es muss doch irgendeinen Trigger in den letzten 10 Jahren so stark gegeben haben, dass man, oder man ist jetzt in der Lage, dass man sich jetzt zutraut, besser zu planen. Also weißt du, was so ein bisschen, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass hier gesagt wird, alles klar, wir müssen es ändern, wissen aber noch nicht wie. Und haben noch keinen Lösungsansatz, weil oft ist es ja so, wir reden hier in diesem Newscast oft darüber, ey, mit der Technologie geht es schon, wir brauchen nur eine vernünftige Datenkultur, dann kriegen wir es hin. Also weißt du, dieses Henne-Ei-Problem habe ich jetzt gerade, was das Thema Planung angeht. Ist es die AI, die jetzt plötzlich sagt, ey, wir schaffen schneller zu planen, passiert irgendwas, oder ist es jetzt einfach nur eine Erkenntnis, die einige Leute schon vor 10 Jahren hatten, polemisch gesprochen?
Also du hast gefragt nach dem Trigger, ich glaube, das war definitiv Corona.
Okay.
Definitiv mal alle Pläne um die Ohren geflogen. Also ich habe immer gesagt, es gab keinen Plan auf der Welt, der noch richtig war, bei keinem Unternehmen. Und ich glaube, das war wirklich der Auslöser, wo alle geguckt haben, gesagt haben, ja okay, jetzt müssen wir ran. Und viele haben dann auch uns berichtet, dass sie gemerkt haben, dass es so nicht weitergeht, dass ihre Prozesse viel zu lange sind, viel zu kompliziert, sie null in der Lage waren, irgendwie schnell zu reagieren. Und insofern denke ich das. Und danach ging es ja eigentlich Schlag auf Schlag. Also du hattest ja eine Krise nach der nächsten. Und das war letztendlich sozusagen dann die, das war dann jedem auch klar, ich kann nicht wieder zurückfallen irgendwie nach dem Motto, ja, alles schön und ich mache mal so einen 5-Jahres-Plan und einen Jahresplan und dann brauche ich dafür ein halbes Jahr, um den aufzustellen, fange also irgendwann im Juli an, das nächste Jahr zu planen und dann ist aber wieder Ruhe bis zum nächsten Juli, wo es dann das übernächste Jahr geht. Also das ist halt vorbei. Deine zweite Thematik ist, was mache ich denn anders? Es ist interessanterweise nicht AI. Also wir können weiterhin feststellen, dass gerade Finanzbereiche, gerade in diesem Kontext Planung und Konsolidierung, sehr zurückhaltend sind, nach wie vor. Wir gucken das auch in einer anderen Studie an, dem Planning Survey. Und da sagen gerade mal 10% der Teilnehmer, dass sie mit ihren Planungswerkzeugen AI-Funktionen nutzen. Oder dass sie eben AI in der Planung mit den Werkzeugen, die sie haben,
12. einsetzen. 12%? 10, okay, aber halt unter, ne?
Aber mehr als 60% sagen, das ist total wichtig und sie planen, das zu tun. Also wir haben immer diese riesen Divergenz aus und das ist schon seit Jahren übrigens. Ja, also seit Jahren sagen immer mehr als die Hälfte der Leute, ja, ja, ist total wichtig und das wollen wir tun in der Zukunft. Aber die es wirklich tun, wenn man da mal hinguckt, ist extrem wenig und wächst momentan auch gar nicht. Das, glaube ich, wird sich schon ändern, weil natürlich jetzt auch die Softwareanbieter nachgezogen haben. Sie treffen aber, glaube ich, hier auf eine Klientel, die sehr zurückhaltend ist, ja, die solche Dinge erstmal sehr, sag mal, langsam umsetzt. Ich glaube, bei vielen geht es natürlich auch da, bei vielen geht es wiederum bei den Zahlen natürlich um Stabilität. Ja, das heißt, ich muss erstmal ja sortieren, was sind jetzt, ich habe ja, sagen wir mal, probabilistische Verfahren. Also die Dinge halluzinieren ja nach wie vor. Und das wird sich auch nicht erstmal nicht ändern. Das heißt also, da, wo es um die Exaktheit von Zahlen geht, kann ich sie schon mal nicht einsetzen. So, das, aber das muss ich erstmal raussortieren. Es gibt natürlich trotzdem viele interessante Anwendungsbereiche, wo ich sie ja nutzen kann. Und das umzusetzen, das dauert halt einfach ein bisschen. Es gibt aber andere Ansätze, die tatsächlich schon genutzt werden. Also jetzt zurück zu der Frage, was tue ich?
Also wir sind jetzt wieder organisatorischer Natur.
Ja, nicht nur. Also es gibt definitiv, wir können hier feststellen, deutlich häufigere Nutzung von Szenarioanalysen und Simulationsverfahren. Das war, hatte ich den Eindruck, vor 15 Jahren mehr sowas für Spezialisten. Ja, also wenn dann einer auf einer Konferenz gesagt hat, ja, wir machen hier so eine Monte-Carlo-Situation, dann das schon so ein bisschen exotisch. Ja, das ist heute nicht mehr der Fall. Also Simulationen, Szenarioanalysen logischerweise, aber hier auch nochmal gut gezeigt in der Studie, sind definitiv jetzt ein wichtiges Instrument, dass ich eben versuche, jetzt auf die möglichen zukünftigen Szenarien dann schon mal einzugehen, weil das zeigt sich eben ja auch in der Studie, diejenigen, wir unterscheiden ja häufig in den Studien Best of Class versus Laggards und genau diese Umsetzung von Szenarioanalysen, also schon mal verschiedene Szenarien durchgeplant zu haben, ist einer der großen Unterschiede zwischen den Leadern und den Laggards, ja, die von den Unternehmen ausgesehen. Dann gibt es noch ein paar Sachen, die auch technischen Bezug haben. Das heißt, viele haben gesagt, fast die Hälfte haben gesagt, wir müssen die Datengrundlage optimieren. Also wir müssen letztendlich dafür sorgen, Daten zu haben. Das geht jetzt nicht nur um die klassischen Themen, die irgendwie zusammenzubringen, die Qualität sicherzustellen, sondern auch eigentlich um das Thema integrierte Planung. Also ich möchte nicht mehr in Silos planen. Ja, der Controlling macht Finanzplanung, Sales macht die Salesplanung, HR macht die Personalplanung. Völlig getrennt mit vielleicht auch unterschiedlichen Werkzeugen und unterschiedlichen Datenbanken, sondern die Idee, das eben gleich verknüpft zu haben, gleich integriert zu haben, zumindest mal auf der Datenebene, um dann letztendlich zum Beispiel wieder Zeit zu sparen. Ja, und auch eine bessere Qualität am Ende zu haben, wenn es gleich verlinkt ist, sehe ich ja auch gleich, wenn irgendwas nicht zusammenpasst. Also das sind auch Dinge, die eben genannt wurden. Unter anderem gab auch noch mehr Themen, die hier genannt wurden, also mehr eine risikoorientierte Planung, mehr Aktions-, also Contingency Planning zu machen. Also gibt es dann auch ein paar Spezialitäten quasi von dem Planungsverfahren. Aber das, was ich gerade genannt hatte, waren eigentlich so die wichtigsten Themen.
Also, warum ich so frage? Ich habe ja in meiner Karriere als Berater oft mit dem Thema zu tun gehabt, Visual Planning, nach dem Motto, Mensch, ich sage es auch wieder polemisch, Andreas, wir haben das jetzt so schwer mit diesen Kennzahlen, die wir hier planen, in solchen mathematischen Formeln in irgendeiner Form versteckt. Unser Vorstand und unsere anderen Empfänger verstehen überhaupt nicht, was wir hier eigentlich tun. Das war früher die Aussage. Deswegen müssen wir es jetzt visuell so darstellen, dass sie es auch verstehen. Dann hatte ich ja immer den direkten Match zum Reporting, weil das war eigentlich die Weiterbeauftragung. Und wenn du sagst, eine KPI ist schon im Reporting irgendwie spannend gewesen, dann ist sie in der Planung besonders spannend gewesen, weil da gibt es ja nochmal verschiedene Intervalle, die dann in Mittelfristplanung und so weiter. Es ist ja endlos. Für mich hört sich das so ein bisschen an. Und ich habe auch so ein bisschen negative Rückschau, muss ich ehrlichweise sagen. Haben die endlich gemerkt, dass ihre Planung nicht funktioniert in den Unternehmen, dass sie nicht ankommt, dass sie nicht akkurat ist, dass das schon seit Jahren nicht funktioniert? Gerne die Ausrede, ja, es sind ja Schocks und Corona. Aber 2008 hatten wir auch eine Weltwirtschaftskrise. So, also die Leute bei den Amerikanern, dass da was los ist, erinnerst du dich an die Shutdowns und alles Mögliche? Oder dass jetzt mehr Zölle verstärkt kommen, brauchen wir politisch jetzt nicht drüber reden. Ich möchte nur sagen, dass wir eine Unsicherheit auf der Welt haben, ist ja jetzt auch nichts Neues für Konzerne.
Das ist wohl wahr, aber ich glaube, die Menge an externen Schocks und Veränderungen und auch die Auswirkung ist deutlich höher als zuvor.
Ja, das kann man festhalten, aber es ist nicht so, als gäbe es vorher das nicht. Also hätte man hätte immer jahrelang 5-Jahres-Planung, die ist immer eingetreten. Das ist ja eh nicht passiert. Also auf was ich hinaus möchte ist, jetzt sind die Zeiten nur schneller, sie sind instabiler, sie sind nicht mehr so verlässlich, verstehe ich alles. Technologischer Fortschritt, Kundenpräferenzen durch Information können sich extrem ändern. Kann ich total gut nachvollziehen. Jetzt merkt man nicht, dass diese Form der Planung irgendwo an ihre Grenzen bei der Nachfrage stützt. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt uns darüber unterhalten, hey, es gibt ganz viele tolle Möglichkeiten, nutzt das für eure Planung, sondern wir merken ja gerade, der Druck wird extrem groß auf die Leute, die planen, und die müssen sich jetzt irgendwie wandeln, die müssen jetzt sich irgendwie ändern, weil die Gegebenheiten dann so exponentiell anscheinend jetzt steigen, dass es nicht funktioniert. Also muss man das Konstrukt Planung, ist es jetzt immer mehr so ein Wunsch von, das kriegen wir schon irgendwie hin. Oder muss man jetzt, also du hast agile Planung, Teams etc. angesprochen, einfach sagen, ey, es wird uns schon reichen, wenn wir den nächsten Monat planen können.
So ungefähr. Also okay. Die Daten geben schon einen Hinweis darauf, dass Unternehmen durchaus erkannt haben, dass es so nicht mehr weitergeht. Ne? Aber sie sagen ja eben disruptiver Einfluss und das Disruption ist. Und viele sagen ja übrigens auch, wir planen gar nicht mehr. Wir machen nur noch Forecast. Spannend.
Wie viele sagen das denn? Hast du da die Frage zufällig gestellt? Das wäre geil.
Die haben wir, glaube ich, in einer anderen Studie mehr. Aber was gesagt wird, wir machen ja nur Forecasting. Weil ja, Planung über einen längeren Zeitraum ist eh extrem schwierig. Das heißt, es geht eher darum, ein rollierendes Forecasting zu machen. Das hatten wir in einer anderen Studie. Da hat man deutlich gesehen, dass eben dieses Thema Jahresplanung eigentlich deutlich reduziert wurde. Und viele zumindest einen quartalsweisen Rolling Forecast machen. Das ist natürlich auch eine Form von Planung, logisch, aber es ist ein anderes Modell. Und plus, was wir hier sehen können, Vereinfachung der Modelle, Reduzierung dessen, was überhaupt geplant wird, verbunden mit einer Integration von Teilplänen, die gleich auch integriert verfügbar sind und geplant sind, was wiederum dann, wie gesagt, die Zeit vor allem reduziert, die ich brauche. Also da passiert, glaube ich, schon einiges, ja, dass da eben erkannt wird, dass das so nicht weitergeht und auch Werkzeugeinsatz spielt durchaus eine Rolle. Und vielleicht abschließend nochmal, ich habe mich gerade so etwas negativ zum Thema AI im Finanzbereich geäußert. Man muss aber sagen, die Aufmerksamkeit ist extrem hoch. Und das zeigt jetzt auch die Studie. Als wir dann gefragt haben, okay, was sind jetzt die konkreten Maßnahmen zur Erhöhung der Resilienz, haben 40%, also schon sehr, sehr viele gesagt, dass es eben der Einsatz von KI ist, aus ihrer Sicht. Und zwar ganz konkret, wir haben dann mal nachgefragt, ja, was denn genau, was ist denn jetzt hier oder wo wollt ihr KI einsetzen? Und mehr als die Hälfte haben gesagt, Früherkennung und von Abweichungen und Risiken. Also dieses Thema, ja, dass ich halt viele Daten habe, aber ich möglichst früh auf Abweichungen hingewiesen werden möchte in dem Datenbestand. Und das, glaube ich, kann ein KI mit mustererkennenden Verfahren sehr, sehr gut. Das zweite war automatisierte Erstellung und Aktualisierung von Prognosen. Auch da sehen wir viel Nachfrage und da gibt es auch schon tolle Cases im Markt, dass eben gesagt wird, naja, dieses Prognose, Forecast kann ich zum Teil auch automatisieren. Das sagen fast die Hälfte. Und das Letzte ist dann schnellere Erstellung und Bewertung von Szenarien, also verschiedene Szenarien zu erstellen, da letztendlich Unterstützung vom Werkzeug zu bekommen, 44%. Also doch hohe Akzeptanz, würde ich sagen, für das Thema. Da sogar hohe Hoffnung, dass das hilft, jetzt die Planung zu verbessern, das KI-Thema. Nur wie gesagt, mit der Umsetzung, das sehen wir gerade in anderen Studien, hapert es halt gerade noch so ein bisschen, aber offensichtlich tut sich da auch was.
Ja, okay. Also ich habe mich auch zu negativ angehört. Ich wollte ja nur diesen Punkt eigentlich rauskitzeln, dass wir hier so ein bisschen eine Aussage in dem Podcast haben. So kann es nicht weitergehen. So, wo ich ja auch die KI selber persönlich total positiv sinne, ist ja in der Frühwarnsystem über große Datenmengen. Das muss ja genial sein. Also ich war sehr lange bei einem großen Beratungshaus und habe dort auch, sag ich mal, sehr viel gemacht in der Planung. Also es war jetzt Kunde von mir und da habe ich in der Planung viel gemacht. Und da sind ja irgendwelche Consultants losgelaufen, so am Ende des Tages. Und dann sind die Projektzyklen alle unterschiedlich gewesen und so weiter. Das kann ich mir halt sehr gut vorstellen, dass wenn du das mit Daten gut speist, übliche Projekte, wie oft sind die? Wohl, es wird schon, der Kunde bucht schon ein bisschen weniger, ach, da wird nicht nachgebucht und so weiter, dass du dann sehr früh erkennen kannst, die Maschine auf jeden Fall schon diesen Hinweis geben kann, hey, da passiert gerade was. Oder wenn Preise irgendwie steigen und dann Korrelationen, da sehe ich enorme Stärken. Ich glaube halt nur nicht, dieser Wunsch, wir schmeißen die Daten da rein, die Maschine plant für uns. Das ist ähnlich wie, ich hoffe, dass die Maschine schreibt mir jetzt ein Buch, funktioniert nämlich auch nicht. Die kleinen Daten, die kleinen Erkenntnisse müssen immer wieder rein und dann hilft es mir hervorragend. Und das glaube ich, dass deswegen merken die Leute jetzt, wir müssen mehr, bei mein Sprech wäre jetzt mehr Time to Market sein. Mhm. So, also näher rein, kürzere Entwicklung und schnellere Erkenntnisse, kürzere Abstimmungswege und dieses typische, wir sehen uns halt auch nicht nur einmal im Monat und legen die Planung vor und reporten dann, ob die Planung eingehalten wird mit 2%, 3% mehr oder weniger, sondern dass diese Zyklen, wenn was passiert, wenn die Abweichung da ist, in dem Moment muss gehandelt werden und nicht erst Ende des Monats. Und ich glaube, das wird jetzt sowohl im Reporting als auch in der Planung wahrscheinlich noch viel stärker. Es sei denn, man sagt sich, ja, okay, wir wollen sowieso nur 5% mehr haben und da schreiben wir jedes Jahr drauf, ist mir egal, das wollen meine Aktionäre, dann brauchst du eh nicht planen.
Ja.
Sehr viel herzlich willkommen zu unserem polemischsten Podcast, den wir jemals hatten. Liebe Planer, schreibt uns gerne, wenn ihr es anders seht, gerne unter in die Kommentare, freut uns. Das hörte sich alles viel negativer an, als wir wollten. Es ist so, nur aus dieser Erfahrung eigentlich nochmal unterstrichen, wir verstehen euch, dass diese Studie so ausgefallen ist. Wir sehen es auch so, wenn man extern das macht. Wir als kleine Unternehmen, ob da nun die Planung so immer 100% stimmt, ist egal. Aber ich sag mal, wenn es auf die großen Sachen gibt und richtig Millionen zu heben gibt, dann ist natürlich da auch ein bisschen Alarm am Ende des Tages. Ja Mensch, aber jetzt auf die Zeit. Ich dachte ja, wir reden gar nicht so lange über Planung, aber aufgrund der Zeit. Also, wer nicht über Planung, ich habe es angekündigt, reden möchte, dem sei das neue Buch hier empfohlen, AI or Die. Da geht es nämlich abschließend nochmal um das Thema Dashboarding, AI Analytics und Data und AI Products. Wie man das alles macht, und das ist eigentlich ein Erfahrungsbericht der letzten 10 Jahre, wo alles drinsteht, was wir jemals getan haben. Das ist nicht basic. Im Sinne von, so baust du dein Reporting auf, so sind die Grundstrukturen etc. Es steigt direkt ein Level höher ein. Carsten, du erinnerst dich, das Buch vor 15 Jahren hat es schon sehr gut abgedeckt. Die Sachen sind bis heute noch irgendwie gültig. Das neue Buch setzt ein höher an, also es hat eine höhere Reife und stellt sich auch der Frage, ob Dashboarding überhaupt noch relevant ist. Also ob wir nicht mit AI Analytics zukünftig arbeiten und wie da gerade der Grad ist, was wir da so machen. Wer das Buch haben will, als Podcast-Hörer gar kein Problem, wer nämlich auch durchgehalten hat bis jetzt, der kann es einfach kostenfrei als digitale Version hier unten runterladen. Wenn man so ein Hardcover haben will, dann muss man bezahlen. Das kostet 59,99 im Shop, ist aber fast ausverkauft, da haben wir nur noch 7 Stück. So, Carsten, erste Auflage fertig.
Ja, herzlichen Glückwunsch, muss ich sagen. Wirklich
danke, coole
Sache. Wer hätte das gedacht heutzutage, dass man noch Bücher verkaufen kann? Aber ich muss sagen, ich glaube, ihr habt es in dem Sinne richtig gemacht, dass ihr das extrem hochwertig produziert habt. Also es ist eben nicht irgendwie so ein Paperback, sondern ihr habt ja wirklich viel investiert in die ganze Haptik, in die Optik, in das, dass es wirklich was Hochwertiges ist. Und ich glaube, so machen dann Bücher auch wieder Spaß sozusagen. Ne? Dann nehme ich mir es trotzdem, obwohl ich ja eigentlich das meiste irgendwie digital konsumiere und auch gar nicht mehr die Nachteile von Büchern haben will, wie Gewicht und Rumschleppen und sonst irgendwas. Aber da glaube ich, das war eine gute Idee von euch.
Es folgt der Logik und. Oder anders gesagt, man kann ja das eine tun und das andere nicht lassen. Zum Beispiel haben wir kein Literaturverzeichnis mehr in dem Buch, weil ich nicht mehr glaube, dass Leute bereit sind, hinten reinzugehen ins Literaturverzeichnis. Und jetzt, wie machst du Quellen? Da sind QR-Codes direkt, zum Beispiel auch auf unseren Newscast. Das bedeutet, da wird an der Stelle was behauptet, da möchtest du mehr Informationen, wo ich sage, auf Planung gehe ich jetzt nicht weiter ein, kannst den QR-Code und kannst dann das mit ins Auto nehmen, weiterhören, dir das weiter anhören. Und lieben, lieben Dank für das Kompliment, weil ich sage, 50% des Buches am Ende des Tages ist tatsächlich das Design, die Aufmachung, die Haptik, das Gefühl und der Humor, den wir damit reingeschrieben haben. Und wir haben es wieder im Eigenverlag gemacht. Das, also warum ist der Preis auf 60 Euro? Weil dieses Buch halt in der Produktion sehr, sehr teuer ist. Wir haben hier kein Verdienst an dem Buch haben. Es war nur, komm, wir schreiben es jetzt zu Ende. Und dann kam das große Kapitel AI Analytics noch dazu, weil ich gesagt habe, wir können nicht veröffentlichen ohne AI. Und dann hat sich alles ein bisschen gezogen. Aber ja, so viel zur Werbung. Habe ich das erste Mal übrigens in der Form gemacht. Jetzt sollte ich vielleicht mal öfter tun. Aber wie gesagt, 7 Stück sind noch da oder 70, ich weiß nicht, ich glaube 7 sind noch da in der ersten Auflage. Ob wir noch mehr machen werden, wahrscheinlich, weil, wie das immer so ist, es gehen natürlich auch wieder 30 Exemplare zurück. Da war was beschädigt und ist was kaputt und wir wollen ja Top-Qualität. Egal, darüber soll es nicht weiter gehen. 30 Minuten, M&A, schieß los.
Ja, Logo. Also, erstmal vielleicht bei den Investments hat sich jetzt gar nicht so viel getan in den letzten Monaten. Ein Unternehmen ist da ein bisschen in den Mittelpunkt gerückt, was ich gar nicht kannte vorher. Das nennt sich Data Vault AI. Und die haben ein Produkt namens Data Vault mit so einem R auf der Webseite versehen. Also offensichtlich Registered Trademark. Wusste ich gar nicht, dass das noch frei ist, weil Data Vault ist ja eine bekannte Modellierungsmethode.
Und sagen, das ist ja ein Begriff. Grüße gehen raus. Dirk Lerner, der hat auch gerade ein Buch geschrieben. Ist bei Kai noch im Podcast. Das ist so ein Schinken für 800, auf 800 Seiten. Und der ist für mich Begriff Data Vault und Dan Lindstedt und wie die alle heißen. Ja, so spannend. Okay, ich dachte, das wäre ein Begriff, der von irgendwie.
Ja, dachte ich auch. Also hat mich total gewundert. Das Unternehmen heißt so, das Produkt heißt so. Also scheint, und haben gerade 150 Millionen Dollar bekommen, also jetzt auch nicht gerade wenig, machen so eine Datenplattform, haben auch sehr viel zu tun mit akustischen Daten. Also geht so ein bisschen in die Multimedia-Richtung. Und haben da so ein paar Themen zur Monetarisierung von Daten. Da sicherlich ein neuer Player. Weitere Beobachtung ist, dass nach wie vor in, du hast ja gerade erwähnt, ja, wie AI das verändert den Markt. Gibt eben tatsächlich immer wieder Startups, wo es primär darum geht, den Zugang zu Daten zu verändern. Also sehr stark eben konversationell AI getrieben. Was sich da am Ende durchsetzen wird, ist ja auch nicht brandneu. Bedenken wir mal an ThoughtSpot oder so. Das gibt es ja eigentlich auch schon seit vielen Jahren, also mehr so suchbasiert. Trotzdem, ne, gibt es noch irgendwie Innovationen und sicherlich auch muss man sehen, was da passiert. Wo sich mehr getan hat, ist im M&A-Bereich. Und ich glaube, was viele gerade verfolgen, ist natürlich das Thema Fivetran und DBT Labs. Also Fivetran hat DBT gekauft, die mergen die beiden. Das sind natürlich inzwischen beides sehr, sehr bedeutende Player im Markt. Fivetran ist so irgendwo zwischen 300 und 400 Millionen Dollar Umsatz. Der DBT müsste so bei 250 liegen oder sowas. Also sind schon in den letzten Jahren Herangewachsene. Und das sind ja beides so Vertreter dieser Welle, die kam letztendlich mit den Cloud-Native oder Cloud-First-Werkzeugen, also Snowflake, Databricks. Und da waren häufig eben auch Fivetran und DBT Labs im Bereich der Datenintegration oder Datentransformation dabei. Und was wir jetzt erleben, ist eigentlich so die Welle der Konsolidierung. Das heißt, die haben eine gewisse Größe erreicht und Snowflake und Databricks sind beide aktive Konsolidierer am Markt. Das heißt also, die kaufen massiv zu. Da gibt es eigentlich ständig Neuigkeiten. Zum Beispiel auch Databricks kürzlich Mooncake Labs gekauft. Das ist ein Werkzeug fürs Management von Open Table Formats, also Iceberg vor allem, was gerade ein Trend ist. Ja, der Architekturtrend geht genau in diese Richtung, Open Tables. Und jetzt merkt man aber, dass man die managen muss. Und dafür gibt es eben Werkzeuge. Anderes Beispiel, was mir direkt einfällt, ist Click und Upsolver. Letzte Akquisition von Click war eben auch so ein Iceberg-Management-Werkzeug. Also da Databricks, Snowflake auf der konsolidierenden Seite und eben FiveTrendDBT jetzt zusammengegangen. Und damit wären sie eine echte Macht im Markt im Sinne von Datenintegration, Datenmanagement, zusammen so 600 Millionen Umsatz. Und witzigerweise ist ja gerade vor kurzem, vor wenigen Monaten, 5 Monaten, glaube ich ungefähr, ist ja Informatica zu Snowflake gegangen, also sozusagen der größte unabhängige Platzhirsch der Ära davor, also der Vor-Cloud-Ära, was nicht heißen soll, dass sie nicht in der Cloud wären. Natürlich ist Informatica auch ein extrem gutes Werkzeug in der Cloud, aber sie stammen halt eigentlich aus der Ära davor und sind jetzt letztendlich bei den ganz Großen gelandet. Und dieses Muster haben wir eigentlich jetzt schon mehrfach erlebt in dem Markt in den letzten 30, 40 Jahren, dass wir eigentlich diese durch das Wachstum und durch die Veränderung der Technologien eigentlich sehen, dass jetzt wieder die Konsolidierung eintritt. Was da jetzt gerade viele umtreibt, es gibt gerade eine wilde Diskussion auf LinkedIn, habe ich so Morgen gerade verfolgt, ja, dass jetzt das Thema bei DBT ist, dass sie eigentlich so einen Open-Source-Kern haben und auch so eine Community, die da extrem eigentlich hinterher ist. Also das ist eine Entwickler-Community vor allem. Die stehen wirklich, ich sag's mal so, stehen total auf Open-Source auch. Und haben jetzt also größte Sorge, dass das mit dem Zusammengehen mit FiveTran, die letztendlich eher kommerzielles Softwaremodell verfolgen, dass das eben mit dem Open Source jetzt vorbei ist. Und die Sorge ist auch so ein bisschen berechtigt, weil das häufig bei solchen Zusammenschlüssen in der Vergangenheit auch so war. Das heißt, da wurde noch 1, 2, 3 Jahre wurde das so weitergemacht und dann wurde die Open Source Version häufig nicht mehr groß weitergepflegt oder wurde eingeschränkt etc. Also da gibt es Riesendiskussionen. In der Ankündigung haben DBT und FiveTran total deutlich gemacht, nein, das passiert nicht, wir pflegen das weiter, es gibt weiter Open Source. FiveTran war ja schon der größte Committer für das Open Source von DBT. Aber trotzdem, es gibt gerade eine wilde Diskussion, eine Fork zu schaffen und DBT neu zu entwickeln. Insofern, da geht es gerade so ein bisschen rund. Aber jetzt mal rein aus einer Marktbetrachtung haben wir hier definitiv jetzt einen Datenintegrationsplayer, der jetzt sehr, sehr groß und sehr, sehr stark ist, auf einer sozusagen modernen Softwareplattform Cloud First. Und DBT bringt vor allem sehr große Stärken in der Transformation der Daten mit. FiveTran war mehr so Data Movement, Data Ingestion, hat sich auch erweitert Richtung mehr Datenplattformfunktion. Und insofern finde ich das relativ spannend, was da gerade passiert. Das war es fast. Eins wollte noch erwähnen, weil das im deutschsprachigen Raum natürlich schon eine Bedeutung hat. Synvert ist ja einer der größeren Beratungshäuser und ist ja auch durch ordentlich Zukäufe, ist ja letztendlich durch Private Equity unterstützt und hat ja auch ordentlich zugekauft in den letzten Jahren und ist jetzt selber geschluckt worden von Hitachi, interessanterweise. Ich glaube, die hatten nicht viele auf dem Radar. Hitachi hat auch eine Beratungseinheit und die wiederum hat sich sozusagen damit auch in Deutschland verstärkt. Und wie das da weitergeht, wird sich zeigen. Also da, ich glaube, dadurch, dass man den Käufer wenig kennt, auch wenig drüber weiß, ob die jetzt sozusagen, da waren auch aus meiner Sicht die Ankündigungen, fand ich nicht so klar, ob jetzt sozusagen die sich mehr konzentrieren auf das Hitachi-Geschäft, also da letztendlich die Berater dann einzusetzen oder ob sie völlig frei weiter Data Analytics AI-Beratung im Markt anbieten. Denke ich mal, wird sich noch so ein bisschen rauskristallisieren müssen, aber dadurch, dass jetzt ja einer der ganz großen im deutschen Beratermarkt war für die unabhängigen Unternehmen, die also nur Data und AI als Spezialisten gemacht haben, war das sicherlich auch nochmal eine interessante Übernahme.
Ja,
das war es jetzt. Es gibt noch viele mehr, aber das waren eigentlich die ich für besonders interessant hielt.
Ja, aufgrund der Zeit. Wer hätte gedacht, dass wir so viel über Planung reden? In dem Sinne, Carsten, sag nochmal kurz, nächste Veranstaltung.
Ja, also das Wichtigste ist 12. November in Würzburg. Ich hoffe, dass wir uns da sehen, möglichst viele. Und das wird eine super Sache. 2 Tage, viele, viele spannende Inhalte, aber auch tolle Gespräche in der Community. Da tun wir auch einiges dafür, dass die Leute sich da untereinander austauschen können. Das wird eine super Sache.
Bei uns 6.11. Dortmund, kleiner Kreis, AI meets Reality. Machen wir Spitze mit Werksführung, ganz nett. Und insofern, ladet das Buch runter, habt Freude dran, viel Spaß damit. Digital ist es ja zur Verfügung. Wer es haptisch haben will, seid schnell. Insofern, tschüss, aber wie es gute alte Tradition ist, Carsten hat die letzten Worte hier in diesem Podcast und ich sage ciao.
Ja, danke Andreas und danke allen Zuhörern. Und im Sinne der Zeit freue ich mich auf den nächsten Newscast und vor allem aber auf die Events, wo wir uns persönlich sehen können. Bis dahin, ciao.